Lebendige Traditionen, Offenheit, musikalische Heimaten, sichtbare wie unsichtbare.
Gesichter zeigen, Vielfalt stärken von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.
Herzlich willkommen, Professor Michael Rappe, hier im Podcast der Reihe Gesichter zeigen, Vielfalt stärken, der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Hallo auch an alle zuhörenden Menschen. Ich bin Vincent Hagedorn, studiere Lehramt mit den Fächern Sozialwissenschaften und Musik und freue mich sehr darauf, mit dir heute über deine Perspektiven auf Vielfalt in der HFMT zu sprechen. Stell dich doch bitte kurz vor.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Mein Name ist Michael Rappe. Ich bin im Haus seit 2004 Professor für die Theorie und die Geschichte der populären Musik. Und damit obliegt mir so Aufgaben wie Seminare zur Geschichte zu präsentieren oder aber auch Seminare im Bereich so vom Projektmanagement zu machen. Ich bin von Hause aus im Fachbereich 5 und im Fachbereich 6 angesiedelt. Und im Fachbereich 6 bin ich mehr so im Bereich Coaching unterwegs. Ich habe lange Jahre aus Jazz Against the Machine mit veranstaltet, also mit Studierenden zusammen veranstaltet, bevor das von jemandem, von einem Kollegen übernommen wurde. Und im Fachbereich 5, wie gesagt, Theorie, Geschichte der populären Musik mit Schwerpunkten, zum Beispiel auch Geschichte des Hip-Hop oder nächsten Semester gibt es elektronische Tanzmusik. Kleine Werbung am Rande. Ja. Das ist so das, was ich hier eingestellt wurde.
Ja, vielen Dank. Du hattest im Vorfeld schon mal ein bisschen scherzhaft vielleicht angedeutet, ob wir dich überhaupt als privilegierte weiße Person, gewissermaßen als alten weißen Mann, hier im Podcast überhaupt featuren wollen. Natürlich wollen wir das, aber sag da gerne noch mal kurz was zu. Du lachst.
Ja, ich finde, das ist wahrscheinlich das Lachen des Privilegierten jetzt. Ich bin alt, ich bin weiß und ich bin privilegiert, weil ich ein Professor bin an einer deutschen Hochschule. Mit jede Menge Rechten und einigen Pflichten und Verantwortung. Und das ist für mich das wichtigste Wort von allen, ist eben, wie gehe ich mit dieser Verantwortung um? Ich merke gerade, ich verschränke die Arme, ich muss immer wieder locker lassen. Wie gehe ich mit dieser Verantwortung um und wie bin ich mir meiner Privilegien bewusst? Und wie setze ich sie ein? Das ist für mich sehr, sehr wichtig und sehr handlungsleitend. Denn dann ist das einfach erstmal nur eine Positionsbestimmung von dir gewesen oder von euch, mit der ich leben kann und muss. Aber es ist ja nicht eine, in dem Fall nicht eine Beschreibung, die mich ausgrenzen soll. Nee. Wobei jede Beschreibung einen ausgrenzen kann, also ne, in anderen Zusammenhängen.
Ist, sobald man Kategorien aufstellt, Sachen benennt. Was beschäftigt dich denn zurzeit im Hochschulkontext am meisten?
Also wenn du meine Angebote meinst, dann beschäftigt mich in den letzten Jahren sehr viel eben die Frage nach kultureller Vielfalt und nach Diversität. Und das hat sich ergeben oder ergibt sich immer wieder aus meinen Gegenständen, mit denen ich mich beschäftige. Ich im Schwerpunkt lehre und forsche ich auch über Black Music oder schwarze Musikkulturen. Ich habe eine große Arbeit geschrieben über Hip-Hop oder genauer gesagt über Missy Elliott und über Hip-Hop in Amerika, in den USA. Und im Laufe dieser Arbeit oder dieser Arbeiten, im Laufe dieses Prozesses sind mir immer öfter Fragen begegnet zu Diversität, aber auch zu Race, zu Gender, zu Class. Es ist einfach mehr geworden und es war wie und ist wie so ein Bildungsprozess, der auch voranschreitet und der jetzt, und da bin ich ganz glücklich drüber, auch Einzug hält über die Generationen von Studierenden in den letzten Semestern und deren Fragen an Kultur, vielleicht auch an kulturelle Aneignung und wie sie damit umgehen.
Ja, möchtest du da vielleicht noch einmal direkt zu sagen, was für Dimensionen von Vielfalt oder vielleicht auch Diskriminierung du da so in deinen Seminaren mit einbeziehst?
Ich arbeite ja viel mit der Christine Stöger zusammen und wir haben vor einigen Jahren Und das hatte, glaube ich, auch einen Grund in damaligen Aktionen von Studierenden vom Stupa, glaube ich, oder vom Asta, zu Fragen von Race, aber auch zu Fragen von Übergriffen, angefangen uns zu überlegen, wie können wir das auch in eine Seminarform bringen. Ich bin, bevor ich Professor war, war ich lange Jahre Kulturveranstalter in einem, damals hieß das noch multikulturellem Zentrum. Und ich habe dort sehr viel mit ganz vielen für mich fremden Musikkulturen zu tun gehabt und die eben auch in Konzerten veranstaltet, bis hin zu sogenannten Weltmusikkonzerten. Das ist ja heute auch ein Begriff, der sehr umkämpft ist oder auch sehr fragwürdig oder befragungswürdig ist. Und in dieser Mischung aus meinem Beeindrucktsein von fremden Musikkulturen oder Kulturen, die mir erstmal fremd waren und erschienen, und eben auch der Frage, wie gehen wir mit Fremdheit um, sowohl fachwissenschaftlich, aber auch im hochschuldidaktischen Kontext oder hochschulpädagogischen und schulpädagogischen Kontext, führte uns zu dem Projekt oder zu dem Seminar mit dem Titel Plausible Vielfalt. Und dort haben wir angefangen, uns zu überlegen, was heißt fremd? Was heißt Fremdheit? Wie können wir Fremdheitserfahrungen nutzen für uns zum Lernen, für Bildungsprozesse, sowohl in forscherischer Hinsicht als auch in pädagogischer Hinsicht? Mein Versuch oder unser Versuch ist eigentlich, in den Seminaren einen Raum zu gestalten, in dem es erstmal möglich ist, Dinge zu denken und auch gleichzeitig zu spüren und zu fühlen. Also das ist uns so wichtig.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es dabei dann ja auch viel darum geht, dass was man sonst als eigenes wahrnimmt, dann ja auch zu reflektieren, auch selber befragbar zu machen, auch vielleicht mal ein bisschen unsicher werden zu lassen, was man sonst immer als gesicherte Wahrheiten und als Bekanntes mal so.
Voll. Ja. Es ist eben meistens so, dass so nach 2-3 Sitzungen jemand sagt, wir, und dann sagt, ihr wisst schon. Nein, ich meine das ganz anders. Ja. Also dieses verunsichert sein, aber mir ist das ganz wichtig, ein verunsichert sein als ein Prozess, der im besten Falle zur Erkenntnis führt oder zu einem Lernen führt und zu einem Umgehen mit Haltungen, Positionen, weil wir können ja gar nichts anderes machen, als etwas zu sagen, und damit legen wir ja etwas fest.
Ja, danke. Was würdest du sagen, sind so die drei Begriffe, die deine Verbindung zur HFMT am besten beschreiben?
Der erste wäre lebendige Tradition. Also ein Ort, der Traditionen hat, die lebendig sind und die weiter betrieben werden mit großem Ernst und einer großen Leidenschaft. Ein anderer Begriff ist ein Begriff von Offenheit, jedenfalls in dem Bereich, in dem ich mich bewege, eine große Offenheit für Belange des Miteinander. So habe ich das erfahren, also eine große Einladung, die ausgesprochen wird. Ich habe auch Gegenteiliges gehört, ich war ja lange Jahre auch Vertrauensdozent, aber für mich war das ein Anfang hier in einer Offenheit und auch in einem Zugehen aufeinander, das eine große Einladung für mich war. Und ein dritter Begriff, musikalische Heimaten ist mir dann eingefallen oder fällt mir ein, und zwar sichtbare wie unsichtbare. Also meine Erfahrung sind, dass hier Heimaten sind, musikalische Heimaten oder kulturelle Heimaten, die natürlich, das hat was mit dem ersten Begriff zu tun haben, sehr orientiert sind an Westeuropa oder an den Westen, um es mal so zu sagen. Und der Rest, wie das Stuart Horsey schön gesagt hat, ist manchmal unsichtbar auch hier. Und das Spannende ist, hier gibt es, glaube ich, noch ganz viele Schätze zu heben an musikalischen Kulturen oder musikalischen Heimaten oder musikalischen Traditionen, die wir so noch nicht sehen können, weil wir in bestimmten Traditionen und Diskursen uns bewegen.
Ja, sehr spannend, was du so mit der Hochschule verbindest. Ich würde gerade gerne nochmal an deinen zweiten Begriff, den du genannt hattest, der Offenheit, anknüpfen. Du hattest erwähnt, dass du als Vertrauensdozent auch durchaus Gegenteiliges gehört hast. Und im Vorgespräch hatten wir dazu schon mal gesprochen, dass es da auch durchaus um Grenzüberschreitungen ging, was da auch so in den Einzelgesprächen an dich herangetragen wurde. Aber was kann man dafür machen, dass solche Themen auf Hochschulebene auch mehr Beachtung finden?
Man muss es offenlegen, man muss es kommunizieren, man muss, wie das ja jetzt hier seit ein paar Jahren passiert, immer wieder auch dafür sorgen, dass so etwas auf irgendeine Art und Weise und immer wieder ins Gespräch kommt und bleibt.
Ja.
Es war dann eben auch mit der Ausgangspunkt für diese ganzen Kampagnen seit mehreren Jahren, die dann von allen Rektoraten seitdem mitgetragen, unterstützt wurden, wo ich auch sehr dankbar und froh drum bin, um so ein Rektorat, das sagt, wir haben das im Blick, wir sehen das. Da gibt es Verfehlungen von vielen Seiten und wir möchten eigentlich allen helfen.
Ja, das ist sehr spannend. Ich meine, ich persönlich bin ja noch gar nicht so lange an der Hochschule und ich kenne es jetzt ja gerade auch nur so, dass in den Unterrichtsräumen an mehr oder weniger jeder Tür auch diese klaren Plakate der Kampagne stehen, wo, ich weiß nicht, Nein heißt Nein oder dieses klare körperliche Grenzen auch eingefordert werden. Auch, ja, ich denke, das ist sowieso ein wichtiger Punkt, dass viele Dinge, die auch vielleicht strukturell oder in den Machtpositionen dann Machtbeziehungen schon vorausgesetzt werden und nicht benannt werden, dass die dann auch problematisch werden können, wenn es gar nicht der Gesprächsraum dafür da ist.
Absolut. Ja. Und dann hat sozusagen diese Vertrauensdozentur auch zurückgewirkt auf mein inhaltliches Arbeiten, weil du jetzt gerade Machtdiskurs sagst. Also, dass ich mir nochmal stärker auch Gedanken darüber gemacht habe, was unterrichte ich eigentlich und was hat das mit Macht zu tun? Mit meiner Position, mit den Positionen der Studierenden und mit den Inhalten. Und mir war in Österreich auch klar geworden, ich kann das nicht einfach nur unterrichten als Lehrer oder als Wissenschaft, sondern das muss auch sich ausdrücken in Haltungen einüben. Und jetzt will ich niemanden zwingen, Haltungen einzuüben, aber ich versuche das sozusagen auch in den Unterrichtssituationen, Seminarsituationen zumindest zu thematisieren, dass ich so ein Seminar mache, jetzt wie jetzt Black Atlantic. Ja. Und wir reden von schwarzen Kulturen, von Kulturen, die es geschafft haben, sich zu regenerieren und zu heilen in absoluten Notfallsituationen, Notsituationen, wo Musik manchmal der einzige Ort war, wo man nicht drangsaliert wurde. Das kann ich nicht nachspielen, das wäre auch albern. Aber darauf hinzuweisen, dass das nicht nur eine Tanzmusik ist, sondern dass da mal irgendwann zum Beispiel bei House in den 70er Jahren vor allen Dingen schwule Männer einen musikalischen Raum gefunden haben, wo sie sich gegenseitig eben zeigen konnten, ich bin real so mit meinen Gefühlen und meinem Begehren. Und das finde ich ganz zentral und wichtig.
Vielen Dank, dass du dir für das Gespräch die Zeit genommen hast. Danke auch fürs Zuhören und hört gerne auch in die anderen Folgen des Podcasts rein. Da gibt es viel zu entdecken.
Ich danke für die Einladung. Tschüss.
Sehr gerne.
Das war ein Podcast der ganzen Reihe. Gesichter zeigen, Vielfalt stärken, der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Hört gerne auch in die anderen rein. Wir freuen uns.